Fußball ist nie nur Fußball. Manchmal ist ein Verein ein Ort, an dem mehr sichtbar wird als nur Sport. Der BFC Dynamo ist so ein Verein. Einst erfolgreich, verhasst, staatsnah. Und bis heute mit Bildern verbunden, die oft schon fertig sind, bevor man überhaupt anfängt zu reden. Stasi-Club, Hooligans, rechte Szene. Diese Bilder kommen nicht aus dem Nichts. Aber sie können auch verhindern, dass man genauer hinschaut. Mein Gast ist Stefan Wellgraf. Er ist Kultur- und Sozialwissenschaftler und hat mit Staatsfeinde ein Buch über rechte Subkulturen in Ostdeutschland seit den 1970er Jahren geschrieben. Mich interessiert daran vor allem der Fußballraum. Die Fanszene rund um den BFC, Fankultur als Gegenwelt, der Blick des Staates, Gewalt, Radikalisierung und die Erinnerung. Es geht in dieser Folge also nicht darum, das bekannte BFC-Bild noch einmal zu bestätigen, was im Hörfehler auch nicht passieren würde. Es geht darum, was dieses Bild verdeckt. Und deshalb beginnt das Gespräch auch nicht im Stadion, nicht im Archiv und nicht mit einer großen These, sondern an einer Babyplansche im Berlin-Wedding. Stefan, schön, dass du da bist. Dein Buch beginnt nicht im Stadion, nicht in einem Archiv und auch nicht mit einer großen These, sondern an einer Babyplansche im Berlin-Wedding. Warum beginnt eine Geschichte über rechte Subkulturen in Ostdeutschland genau dort?
Also hallo erstmal von meiner Seite, danke für die Einladung. Ja, natürlich soll es ein schöner Einstieg werden, dass man BFC-Fans auch anderswo trifft, nicht nur im Stadion. Aber es hat auch schon einen inhaltlichen Bezug. Also ich habe mir da einen anderen BFC-Fan getroffen, mit seinem Kind auch, so wie er ins Gespräch gekommen ist. Und es war erstmal ist er sich auf der Vaterebene begegnet, ist wichtig, weil es geht dann später auch um Vaterschaft, um Erziehung, um Familie. Und es war auch nicht ganz unwichtig, dass diese Person schon 15 Jahre älter ist, was auch ein relativ typisches Muster ist, dass Hooligans erst später Väter werden, weil sie in den 80ern oft im Knast waren. In den 90ern sind die Geburtenzahlen eingebrochen in Ostdeutschland und so kam es in diesem Milieu teilweise zu einer verspäteten Vaterschaft. Also indirekt klingen da auch schon so ein paar Themen an, die ich später behandle, aber natürlich will man es erstmal auf eine eingängige Art auch darstellen. Und es zeigt natürlich auch, vielleicht noch ergänzend, dass ich auch als Person, als Forscher involviert war. Meine Kinder waren ab und zu auch mit bei der Forschung und ich bin ihnen gewissermaßen auch als Mensch und Mensch begegnet.
Was war in der ersten Begegnung wichtiger, dass du einen ehemaligen Hooligan begegnet bist oder dass ihr euch zuerst als Väter begegnet seid?
Muss man sagen, diese Begegnung fand statt, als ich schon 2-3 Jahre Feldforschung gemacht habe. Also in diesem Fall hat man sich erst auf der Väterebene begegnet, in der Babyplansche. Und das andere kam dann später. In den anderen Fällen war es natürlich eher umgekehrt. In der Regel bin ich zuerst ins Stadion oder ins Fanprojekt und habe dann dort Leute kennengelernt. Ich habe dann über alle möglichen Themen natürlich auch nicht nur darüber mit ihnen geredet. Aber ja, das war jetzt so ein Einstieg, den ich gewählt habe, um dieses Thema Vaterschaft oder Elternschaft zu adressieren. Weil eine These meines Buches ist, dass diese Zuschreibung, dass BFC-Hooligans wie Hooligans werden, weil sie so katastrophale Familien hatten und dort immer verprügelt wurden und so einen autoritären Vater hatten, dass das so ein Muster ist, was ich dem ich widersprechen möchte mit dem Buch. Und da hat sich diese Szene ganz gut geeignet.
Hm. Vielleicht kannst du, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war diese ganze Forschung ja im Grunde eher ein Zufall, als dass das wirklich geplant deinerseits war, oder?
Genau, das stimmt. Ich hatte jetzt nicht vor, ein Buch zu schreiben, schon gar nicht so ein langes Buch. Ich hatte auch keinen Forschungsantrag geschrieben, wie man es normalerweise macht bei solchen Forschungsprojekten, sondern ich hatte an der Uni gearbeitet, auch noch zu anderen Themen und hatte dann im Rahmen hatte mich schon auch für Fußball interessiert, spiele auch schon selber lange Fußball, aber hatte dann im Rahmen eines Kongresses dann mal einen Vortrag gehalten zu dieser Fanszene, die ich so am Rande kannte, aber nicht wirklich. Und hatte da, das war 2014, also schon länger her, hatte in diesem Zusammenhang dann auch erste Leute getroffen, war zu Spielen gegangen. Und ja, da hat sich herausgestellt, dass das irgendwie ein ganz interessanter ist, dass eine interessante Mischung auch ist. Und so Stück für Stück hat sich es ergeben, dass ich dann da länger geblieben bin und dann diese Forschung gemacht habe. Später kam halt entdeckt, dass es auch große Archivbestände dazu gibt. Und ja, so kam eins zum anderen und die Forschung und das Buch sind entstanden über die Jahre.
Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen. Also das in dem Buch, wenn man das so liest, dann habe ich ja das Gefühl, du musst eine Bibliothek zu Hause haben, die muss über Etagen, muss die sich erstrecken. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen, was du da so an Recherche betrieben hast, mal abgesehen von der Feldforschung als solches.
Erstmal war es natürlich auch eine akademische Forschung, wo man sich auch mit dem Forschungsstand und mit anderen Sachen beschäftigen muss. Dann hatte ich relativ, am Ende habe ich dann noch einen Forschungsantrag gestellt und der hat mir dann natürlich auch nochmal die Ressourcen und die Möglichkeiten gegeben, das in Ruhe zu recherchieren und aufzuschreiben. Und generell vertrete ich ja so einen ethnologischen Ansatz, also der so Feldforschung macht, also ein Feld erforscht. Und dieser Ansatz besteht schon darin, dass man sich mit dem ganzen Feld beschäftigt, also Feldforschung im engeren Sinne macht, dass man teilnehmende Beobachtungen macht, Interviews führt, aber auch, dass man alles drumherum, Medien, Berichte und so weiter sich anschaut, die Diskurse, historische, gegenwärtig und so weiter, um sozusagen dieses kleine Feld, was ja, der BFC ist jetzt nicht eine mega große Fanszene, ist ja recht überschaubar, aber dieses Feld zumindest dann aus verschiedenen Facetten und Blickwinkeln und dann auch in seiner Unterschiedlichkeit sich anschaut. Genau, von daher entspricht es ein bisschen diesem ethnologischen Vorgehen, was ich auch vertrete, oder ethnografisch als Methode. Und gleichzeitig, ja, hat man natürlich auch so als Akademiker, der schon habilitiert ist, muss man natürlich auch gewisse Ansprüche erfüllen und da sich mit dem Forschungsstand in Bezug setzen, da Kritik formulieren oder und so weiter. Und ja, das habe ich beides gemacht, aber versucht, dass es ein akademisches Buch ist, was auch lesbar ist. Das war so ein bisschen mein Anspruch, dass es für beide, also sowohl für die Fußballfans, dass die das lesen können, aber auch Leute an der Uni. Und genau, das war manchmal ganz gar nicht so leicht, den Spagat hinzukriegen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn viele HörerInnen sich fragen, wie geht das? Also ne, wenn man als Wissenschaftler jetzt ins Stadion in Hohenschönhausen läuft, werden wahrscheinlich die meisten nicht weit kommen. Also wenn's, ne, also das, ich glaube, da ist viel Skepsis im Raum. Wie hast du es geschafft, dass die Menschen mit dir sprechen?
Erstmal muss man sagen, das war auch noch eine andere Zeit. Also meine Forschung begann 2014 und es war ja noch vor so diesem Rechtsruck, der Rechtspopulismuswelle, die so die letzten Jahre auch die Gesellschaft so ein bisschen polarisiert hat. Das heißt, es war noch ein bisschen entspannt, da möchte ich damit sagen. Auch das Thema rechte Gewalt und so weiter stand jetzt nicht total oben auf der Agenda. Man ging davon aus, dass Hooliganismus so langsam ausstirbt und das dann eher so eine alte Fanszene, die noch so ein bisschen hinter der Zeit ist. Also es war so ein bisschen so die Stimmung. Deshalb war es vielleicht auch ein günstiger Zeitpunkt, weil es nicht so aufgeladen war, das Thema. Genau, gleichzeitig stimmt es natürlich auch so, dass die trotzdem nicht besonders, ja, so, dass die natürlich auch Skepsis haben gegenüber Fremden. Also erstmal denken sie, haben sie natürlich diese Erfahrung auch von Spitzel und Polizei vor und nach der Wende auch. Die journalistischen Berichte sind fast alle negativ. Dadurch werden auch so generell so Beobachter, die irgendwie mit Medienjournalismus assoziiert werden können, eher negativ betrachtet. Und in dem Sinne hat es auch bei mir eine Weile gedauert, dass ich da so reingekommen bin. Ich bin auch erstmal ja einfach oft hingefahren, habe mit Leuten geredet, aber bis dann die Forschung in Gang gekommen ist, hat es auch eigentlich bis 17 ein Jahr ungefähr gedauert und mehrere Anläufe auch bei verschiedenen Leuten. Aber das Gute war, dass ich jetzt auch keinen Zeitdruck hatte, weil ich ja wie gesagt gar kein Forschungsprojekt oder kein Ziel im engeren Sinne verfolgt habe. Deshalb konnte ich es einfach so erstmal nebenbei auch so weiterverfolgen und gucken, was bei rauskommt, ohne Druck. Es war in dem Sinne, glaube ich, auch ganz, in dem Fall auch ganz, ganz gut so.
Aber wie bleibt man offen genug, um zu verstehen und klar genug, um rechte Gewalt und die Ideologie nicht zu verharmlosen? Also sprich, du musst ja versuchen, da irgendwie die Grenzen zu wahren.
Ja, ich glaube, anstecken lassen habe ich mich jetzt dann nicht. Ich spiele auch schon selber lange Fußball, kenne das Milieu gewissermaßen. Also ich kenne Fußballspiele und die Atmosphäre. Was mir jetzt mehr so aufgefallen ist und was ich versucht habe, eine Balance zu finden, ist, dass auf der einen Seite gibt es, glaube ich, so die wissenschaftlichen Berichte, die in der Regel, oder auch journalistische, die in der Regel, wenn sie bei Hooliganismus sich damit beschäftigen, vor allem rechte Gewalt und Neonazismus sehen. Und damit kontrastieren sind eigentlich die Selbstdarstellung und dieses Selbstverständnis der Akteure, die vor allem den Kick, den Rausch, die Rivalität, also die subkulturellen Auseinandersetzungen sehen und es gar nicht in der Regel sich selbst politisch verorten. Und ich fand eigentlich beides ist wichtig. Man muss beides auch ernst nehmen, damit man nicht irgendwie eine verkürzte Sichtweise hat. Also meine Aufgabe war eigentlich einerseits natürlich diese Diskurse und diese Themen Nationalismus, Rassismus und so weiter, dass man natürlich die ernst nimmt und guckt, wo artikulieren sie sich, wo verschieben die sich, was gibt es da für Entwicklungen und gleichzeitig aber auch das Selbstverständnis der Akteure ernst nehmen. Deswegen macht man ja auch Interviews und Feldforschung, um zu gucken, was die darüber denken. Weil ich denke, wenn man das eine wegfallen lässt oder das andere, dann kommt man zu einer verkürzten Sichtweise und wenn man beides im Blick behält, dann kann man so ein bisschen diesem Problem entgehen, was du da geschildert hast.
Dein Untertitel des Buches ist ja so im Grunde mit rechten Subkulturen in Ostdeutschland in den 1970er Jahren. Warum oder woher kommt diese 70er Jahre? Gab es da vorher keine rechte Gewalt? Ist sie da erst entstanden oder war es einfach der Grund, dass du irgendwo mal anfangen musstest, für dich entschieden hast, das ist der beste Punkt für damit anzufangen oder was ist der Auslöser dafür?
Ja, das ist eine gute Frage. Einerseits kommt es aus dem Feld heraus. Also diese BFC-Fan-Generation, die ich da geschildert habe, ist ja auch die erste Skinhead-Hooligan-Generation im Osten. Die ist so Mitte der 60er Jahre geboren und im Verlauf der 60er Jahre ist eigentlich schon relativ ähnlich, also auch eher um das Geburtsjahr des Vereins 1966 herum. Und die waren dann Ende der 70er Jahre, wurden sie halt jugendlich. Und in dem Bereich hat sich dann sagen allmählich diese Szene entwickelt, die sich dann auch weiterentwickelt hat und so weiter, die ich da beschreibe. Das heißt, für den BFC Dynamo macht das einfach Sinn, so sozusagen diesen Zeitraum zu nehmen, weil es vorher tatsächlich auch keine aktive Fanszene da gab. Aber, und es soll ja auch so ein Beispiel für Ostdeutschland oder für die Hooligan-Skinhead-Generation generell sein, für diese erste Ostdeutsche, kann man auch sein, dass in den 70er Jahren sozusagen das, was man heute Fußballgewalt, was damals so Rowdytum ist und dann später Hooliganismus wurde, dass man das da ganz gut zeitlich verorten kann und es dann auch sagen für Salzburg als Beispiel auch nehmen, was für andere Fälle auch aussagekräftig ist.
Du hast ja so Generationen aufgemacht, also wenn drei waren es, ne? Drei verschiedene Generationen hast du benannt. Und das ist die zweite Generation, ne?
Genau, das ist jetzt die zweite Generation. Also es gab natürlich auch die Aufbaugeneration gewissermaßen in Ostdeutschland, also dann die Väter und Mütter dieser Leute. Oder generell Leute, die halt dann eher in den 50er Jahren aufgewachsen sind. Und diese Generation, genau die ich meine, ist dann die distanzierte Generation. Das ist eine Generation, die, wie gesagt, in den 60ern geboren wurde, aber schon und dann in den 80ern aufgewachsen ist im Prinzip. Und dann während Jugend und Schulzeit aber schon eine Distanz zum Staat entwickelt hat, also schon eine DDR im Niedergang erlebt hat und da auch schon kritischer eingestellt war. Und genau, das ist dann diese Generation, die ich beschreibe. Später gab es dann noch die Wende-Generation, also die Leute, die dann in den 90ern dazu kamen, die nochmal deutlich jünger waren. Aber der Hauptfokus ist schon auf dieser ersten Generation der von Skinhead und Hooligans, die in den 60ern geboren wurden, in den 80ern sich dann auch teilweise radikalisiert haben.
Ein sehr verbreitetes Bild und da gibt es, glaube ich, auch ein Feature vom Deutschlandfunk, wo sich der Autor mit ein, zwei BFC Dynamo-Fans beschäftigt, ist die Tatsache, dass dann immer das Vorurteil kommt von den Stasi-Söhnen, also sprich die Väter bei der Staatssicherheit gearbeitet haben. Ist das etwas, was du so aus deiner Recherche nachvollziehen kannst, also bestätigen würdest, oder ist das eigentlich ein Bild, was irgendwie auch Quatsch ist und überholt ist?
Also zum Teil stimmt es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, meinst du, BFC, jedes Beispiel hat ja auch seine Besonderheiten und eine Besonderheit des BFC Dynamo ist natürlich, dass es der Verein war, der von Erich Miege geführt wurde, der auch bekanntlich der Chef der Staatssicherheit war und da auch sehr involviert war im Verein sozusagen, also dass es eine Personalunion gab. Und gerade in dieser ganz frühen Phase, als es sozusagen noch gar keine echten Fanszene gab, waren es eigentlich fast nur Stasi-Mitarbeiter und Stasi, sozusagen so Anfang der 70er Jahre gewissermaßen, die da irgendwie rumgeturnt sind. Und später dann, also Ende der 70er Jahre, ist ja dann der Verein auch deutlich erfolgreicher geworden, weil dann 10-mal in Folge deutscher Meister, hat in dem Europapokal der Landesmeister gespielt und so weiter. Und dann allmählich hat sich dann dadurch natürlich auch das Interesse der gesteigert, gerade so von Leuten, die in der Nähe gewohnt haben, Prenzlauer Berg, Hohenschönhausen, Pankow, Weißensee und so weiter. Und da sind dann aber auch viele Anwohner, und der Prenzlauer Berg war ja damals noch proletarisch geprägt, gewissermaßen normale Anwohner, zum BFC gekommen und haben so eine Fanszene gebildet, wie es sie anderswo auch gab, die jetzt eher die Fußballszene generell in Ostdeutschland eher proletarisch geprägt war. Das heißt, man hatte im BFC schon auch beides und man hat auch heute noch sagen die Nachfahren von sozusagen beides, von beiden. Aber der Stasi-Anteil war relativ hoch im Vergleich zu anderen Vereinen, aber wäre auch nicht die Mehrheit, muss man natürlich auch sagen. Das wäre jetzt nicht, dass das zahlenmäßig die Mehrheit war, aber schon interessanter Einfluss. Und ich schildere in diesem Buch verschiedene auch so Stasi-Söhne, welche Wege die gegangen sind. Und manche sind gewissermaßen, also gibt es ja idealtypisch, dann sind der eine ist aus Rebellion gegen den Vater Nazi geworden, der andere ist aus Rebellion gegen den Vater Post, also so unorthodoxer Marxist geworden oder Sozialist, also der ist dann kein Stalinist, aber immer noch links. Und dann gab es natürlich auch die angepassten Wendehälse, die erst Stasi und dann später sozusagen dem Kapitalismus sich angedient haben. Also es sind unterschiedlichste Post-Stasi-Lebensläufe und die findet man natürlich auch alle beim BFC Dynamo.
Wenn du mir erklären würdest wollen, warum das beim BFC Dynamo in dem Maße so stattgefunden hat, also mit der Gewalt, also du erwähnst unter anderem das Fanzine von Carsten Grab, Berliner Sportecho. Ich habe alle Ausgaben hier liegen. Ich war ein fleißiger Abonnent dieses Heftes. Und da kann man ja dann, also nur, da sind ja ganz viele Spielberichte dann zum BFC drin. Bedingt das eine das andere? Also in der DDR war der BFC ja nun mal der erfolgreiche Club, das hast du gerade erwähnt. Gleichzeitig natürlich auch verhasst ohne Ende, überall anders. Und Gewalt gab es ja auch an anderen Orten. Also das hat der BFC ja jetzt nicht exklusiv für sich gehabt. Bedingte das eine vielleicht das andere oder ist das auch wieder eins dieser verkürzten Bilder?
Du meinst jetzt, dass diese Berichterstattung das bedingt
das,
hat?
Nee, dass du als BFC-Fan dann halt zu, keine Ahnung, du wärst zu BSG, also zur BSG Chemie oder zum 1. FC Lok oder nach Magdeburg oder wohin und dort wirst du natürlich entsprechend wenig mit Applaus empfangen, ne? Dass das halt sozusagen...
Absolut, das hat eine Rolle gespielt. Also das ist, glaube ich, zwei, also unterschiedliche Gründe natürlich. Erstmal war dieser Verein verhasst, wie du angedeutet hast, als Stasi-Verein und das hat Aggression hervorgerufen und es hat auch Gegenreaktion hervorgerufen natürlich. Und dadurch, dass die Fanszene relativ klein war jetzt im Vergleich zu anderen Fanszenen, hat es auch einen starken Zusammenhalt. Also die Szene musste sich dadurch besser organisieren, musste stärker zusammenhalten. Und dadurch hat sich zum ersten Mal so eine organisierte Hooligan, was man heute als Hooligan-Struktur entwickelt wurde, eigentlich in den 80ern beim BFC rausgebildet, weil bei anderen Vereinen hat es sich stärker verlaufen. Also Union zum Beispiel hatte natürlich auch eine Hooligan-Fraktion, hatte auch Schläger, aber es war eine größere, viel gewachsene, vielschichtigere Fanszene, während sozusagen diese Generation von Hooligan-Skinheads beim BFC im Prinzip das Zepter übernehmen konnte, weil da vorher eigentlich nichts war. Und dadurch haben sie den Verein sehr stark geprägt. Und auch das Außenbild natürlich auch optisch sozusagen, weil sie nicht so in der Masse untergegangen sind. Genau, und das hat ihnen so eine besondere Stellung eingebracht. Unabhängig davon gab es aber sagen diese Entwicklung, dass Fußball-Fankulturen in Osteuropa sagen antikommunistisch sozusagen auch sich entwickeln oder sich vom Sozialismus entfernen und dann provozieren und Gewalt. Das gab es auch in anderen Fanszenen, auch außerhalb Ostdeutschlands.
Du hast dich ja auch in dem Buch sehr viel mit Subkultur beschäftigt. Meine Wahrnehmung nach Lesen des Buches, und da kannst du mich gerne berichtigen, war schon, dass ich so das Gefühl hatte, der BFC und die Subkultur, also in dem Fall dann vor allem die, also ne, am Anfang war ja die Punkkultur, dann wurde es die Skinhead-Kultur, dass da dann große Überschneidungen stattgefunden haben, weil du hast ja auch aufgemacht, was die Subkultur, also dass die Subkultur in der DDR vor allen Dingen zum ganz großen Teil halt in Berlin stattgefunden hat. Habe ich das jetzt falsch mitgeschnitten oder würdest du der These dann doch zustimmen?
Nee, absolut richtig. Ich meine, es hat auch noch zu tun, dass er auch ein innerstädtisches Verein ist. Er hat ja, wie gesagt, im Prenzlauer Berg gespielt, was auch so ein Hort der Subkulturen waren, wo alle möglichen Subkulturen irgendwie aktiv waren. Der Alexanderplatz hat eine wichtige Rolle gespielt, da haben sich alle möglichen Subkulturen getroffen. Und das Alexanderplatz war auch so ein Ort des BFC Dynamo. Und richtig, am Anfang waren es noch die Punks und dann aber 80ern auch vor allem Skinheads und Hooligans. Das waren so die Moden dieser Zeit gewissermaßen auch. Und gerade dann gab es aber schon ein bisschen regionale Spezifität. Also es gab nämlich auch noch die Gruftis, die waren aber sehr stark, glaube ich, in Leipzig vertreten und andere natürlich auch. Aber Ost-Berlin war schon so eine Hochburg auch der Skinhead-Kultur. Und dann wiederum der BFC Dynamo nochmal besonders, weil, wie gesagt, hier junge Leute, wie gesagt, dass die auch modeorientiert waren und sich also da auch so Einflüsse bekommen haben durch den urbanen Raum, da besonders gesammelt haben. Und gleichzeitig auch, weil das eine Provokation war des Regimes, dass ja gerade westliche Subkulturen sozusagen waren ja abgelehnt und wollte ja den Sozialismus aufbauen und den sozialistischen Menschen schaffen. Und allein, wenn man sich sozusagen mit solchen angloamerikanischen, waren es ja meistens Kulturen irgendwie assoziierte, war man schon eine Provokation. Das hat natürlich zum Reiz auch beigetragen.
Jetzt haben wir mit Begriffen um uns geworfen, Skinner, Hooligans, und wir reden ja aber eigentlich über einen Verein oder über eine Zeit, in der es noch eine DDR gab. Ein Land, in dem man sich das jetzt ein bisschen weniger vorstellen kann und vor allen Dingen weniger die Toleranz vorstellen kann, die der Staat gegenüber diesen Subkulturen hatte. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie das sich so verhalten hat?
Ja, ich hatte ja schon erwähnt, damals hießen sie vor allem auch Rowdies noch anfangs. Ende der 80er kam so dieses Hooligan als Begriff auch auf. Aber sie selber und auch der Staat haben sich eigentlich mehr als Rowdies begriffen, auch wenn es relativ ähnlich war. Also was man als Hooligan versteht, hat man sich prügelt bei Fußballspielen. Aber es war halt auch noch nicht so organisiert, wie das teilweise heute der Fall ist. Aber zu deiner Frage zurück. Das Verhältnis zum Staat hat sich auch geändert. Also wie ich ja erwähnt, ist eine Generation, die dann zunehmend offen auch sozusagen rebelliert, weil sie schon Distanz zum Staat entwickelt hat und zufrieden ist. Und anfangs, sagen wir mal, späte 70er, um 1980 herum, hat der DDR-Staat sagen wir, schon auch durchgegriffen, aber nicht so stark wie Ende der 80er. Es war auch für gewisse Phasen, zum Beispiel auch die Skinhead-Kultur, dann Mitte der 80er, als er dann so aufkam, 84, 85, eine Zeit lang, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland, der Staat ist eher noch unterschätzt, war eigentlich froh, dass diese Punks jetzt sich mal ordentlich anziehen und ihre Haare schneiden, damit nicht mehr so stinkig und dreckig rumlaufen und dachte, ja, das ist eine positive Entwicklung, bis sie dann gemerkt haben, das ist eigentlich eine Radikalisierung von Punk und nicht das Gegenteil. Also da gab es auch sozusagen unterschiedliche Phasen jeweils, die ich da auch schildere. Aber generell, ganz generell kann man sagen, ist die DDR schon sehr, sehr, sehr stark dagegen vorgegangen, auch deutlich stärker als im Westen, wo es teilweise auch Verfolgung gab, aber nicht in diesem Maße. Also sehr frühe Inhaftierungen, auch schon von sehr jungen Leuten, auch schon von Kleinigkeiten, hohe Haftstrafen und im Verlauf der 80er Jahre dann noch gerade nach der Zionskirche, nach diesem Überfall auch immer stärker. Und so wurden eigentlich fast alle älteren BFCer, die ich interviewt habe, sind eigentlich auch dann im Gefängnis gelandet. Und das Gefängnis hat dann noch mal war so eine Art Radikalisierungsmaschine. Das heißt, wer noch kein Staatsfeind war oder eigentlich da noch nicht so entschieden war, wie er zur DDR steht, der war spätestens nach diesem Gefängnis auch halt meistens klar dagegen.
Jetzt, das ist in deinem Buch, kommt das so rüber und auch jetzt im Gespräch. Skinhead-Kultur ist ja sehr unterschiedlich. Also, ne, die muss ja nicht immer nur rechtspolitisch sein. Von daher ist das etwas, was du bei der Recherche aber festgestellt hast, in der DDR gab es diese Unterscheidung vielleicht in dem Maße noch gar, also vielleicht noch gar nicht, weil die Kultur selbst noch gar nicht so alt war, dass da hätte schon sich gewisse Flügel sozusagen rausarbeiten können. Oder muss man einfach sagen, in der DDR war es dann halt eben, waren es halt eher rechte Jugendliche dann?
Gut, beides. Also erstmal war ja die Skinhead-Kultur oder auch die Punk-Kultur politisch noch nicht so ganz festgelegt in der DDR ganz am Anfang, hatte dann aber schon so ab 84, hat sich da so Mitte der 80er auf jeden Fall so ein Rechtsstrahl rausgebildet. Ein bisschen, also wie in Westdeutschland auch, aber mit ein bisschen Verspätung alles. Und einerseits gab es natürlich auch immer gewisse Orte, wo diese, also wenn man jetzt die Kreuzberger Skinhead-Szene oder die St. Pauli-Skinhead-Szene sich angucken würde, dann würde man natürlich eher linke Skinheads auch finden. Die gab es natürlich auch zu der Zeit. Aber jetzt beim BFC Dynamo, wo ich geforscht habe, ist es eher diese Tradition der rechten Skinheads, die zahlenmäßig, glaube ich, in Ostdeutschland auch deutlich stärker war. Also es kommt noch hinzu, aber das war halt auch die Sache, die ich erforscht habe. Genau, und deshalb liegt da auch ein bisschen mein Fokus drauf.
Mhm.
Aber vielleicht auch noch ergänzend dazu zeige ich auch in dem Buch, dass so diese Auseinandersetzung, also als sogar die Skinheads sozusagen, die hatten ja so eine Art neonazistische Welle Ende der 80er Jahre, ganz am Ende so 89 und so, 88, 89, wo sozusagen innerhalb der Skinhead-Szene auch nochmal eine Radikalisierung stattfand, dass das in der Skinhead-Szene selbst sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland sehr, sehr stark umstritten war. Also es gab auch viele Leute, die sich da zurückgezogen haben, auch beim BFC Dynamo, was ihnen einfach zu krass wurde und es nicht mehr ihr Ding war, dass sie eher so Skinhead-Schiene gefahren sind oder zwar politisch rechts, aber nicht unbedingt neonazistisch. Das war also, dass ihnen das in der Richtung zu weit ging. Also diese Auseinandersetzung, sagen wir mal, inner subkulturell schildere ich auch und zeige auch, dass es da sozusagen auch Entwicklungen gab, die auch intern hoch umstritten waren.
Mhm. Du hast in dem Buch, schilderst du so Zersetzungsmaßnahmen, könnte man es wahrscheinlich nennen. Also wo die Stasi oder die Polizei dann schon sehr reingreift und echt gewisse Spiele, also so Psychospielchen spielt mit der Fanszene und versucht Menschen da irgendwie ja ins Abseits zu stellen, aber auf die ungesunde Art. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie der DDR-Staat mit dieser Hooligan-Kultur, als sie so ein bisschen Phase hatte, wie sie damit umgegangen sind?
Genau, ich hatte versucht eigentlich so mit so die linke und die rechte Hand des Staates, also die einerseits so die FDJ, wo man versucht hat, die Leute so ein bisschen mitzunehmen, also auch mit Jugend, gab ja auch viele Jugendclubs damals und da auch Angebote zu schaffen. Es hat nur so bedingt geklappt und gleichzeitig gab es so die rechte Hand des Staates, die harte Hand des Staates, die Verfolgung gesetzt hat. Und es war natürlich einerseits erstmal die Polizei und dann natürlich noch dazu die Stasi, die nochmal, das noch ein bisschen härter war. Und die Stasi wiederum hat sozusagen sich besonders auf den politischen Widerstand fokussiert und darauf haben die Skinheads durchaus auch reingepasst, weil ja vieles auch als politisch gelesen wurde oder sich dann auch radikalisiert hat. Und die Stasi wiederum hatte ganz verschiedene Maßnahmen, wie man damit umgeht, hat aber auch, also zum Beispiel, dass man ja die Leute zur NVA einruft, dass man sie versucht aus dem Land zu schaffen, indem man ihre zu Ausreiseanträgen drängt. Oh, und dass man sie inhaftiert natürlich auch einfach, das war ja auch nicht ganz unüblich. Und diese Zersetzung ist nochmal eine spezielle Maßnahme, wo man versucht, dass die Gruppen sich gewissermaßen selbst auflösen, weil sie irgendwie da Gerüchte gestreut werden, weil man ja Leute sozusagen gezielt irgendwie diffamiert oder dass man Leute zum Beispiel verhaftet und dann direkt vor ihren Freunden wieder rauslässt, damit dann der Verdacht ist, sie haben ja eigentlich wie kooperiert oder Spitze, warum wird er jetzt wieder entlassen und so weiter. Oder dass man so unwillkürlich vorgeht, dem einen verhandelt man so, den anderen so und dann fragen die, warum ist dem das passiert und mir nicht und so weiter. Also dass man sozusagen Unruhe, Zwiespalt und so weiter in der Szene schafft, damit die deren Schlagkraft oder die Kohärenz irgendwie auch mindert und die Leute leichtfertig denken, es ist eine eigene Entwicklung, ist gar nicht von außen gesteuert, sondern es hat sich einfach so sagen, dass sie es gar nicht sagen, auf den Ursprung zurückführen können, weil es ja Untergrundtätigkeit ist. Also das war so eine Zersetzungsmaßnahme, da gab es ganz viele auch, dass man sozusagen die Partner, also die Ehepartner irgendwie ins Visier genommen hat, in seines Privatleben attackiert hat, und so weiter. Und das ist natürlich sehr unangenehm auch für die Leute gewesen, weil dann Ehen zerbrochen sind, Freundschaften zerbrochen sind. Und das hat die Szene jetzt nicht zerschlagen. Sie ist immer wieder nachgewachsen, aber viele, viele Leute haben darunter sehr gelitten.
Du hast die Gefängnisse angesprochen. Ich habe das, ich glaube, du tust sie noch als Beispiel mal erwähnen oder als Quelle zitieren. Ich habe das Buch von Hasselbach hier liegen, dem Aussteiger aus der Nazi-Szene, der ja da ein sehr führender Kopf in der Wendezeit war. Der schreibt ja in seinem Buch auch darüber, dass er im Gefängnis war und dass ihn das eigentlich erst mit dem rechten Gedankengut so richtig infiziert hat und auf den Weg geschickt hat. Ist das etwas, was, also A, wo kommt das her? Also warum sind Gefängnisse so ein Ort dafür gewesen? Weil, ist ja jetzt erstmal grundsätzlich, versteht man es nicht, würde ich mal behaupten. Also mir erklärt sich nicht, warum ein Gefängnis jetzt unbedingt der Ort sein muss, wo ich zum Nazi werde. Und kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären, was du da bei deinen Forschungen erforscht hast?
Genau, Hasselbach wäre zum Beispiel von einem, der so sehr staatsnahen Familien kam und dann erst als Punk auch gegen die Eltern rebelliert hat und dann dadurch ins Gefängnis gekommen ist und der sozusagen nicht selber aus der Fußballszene kam oder aus proletarischen Eltern und dadurch sozusagen das dort erst kennengelernt hat. Es gab durchaus auch Elternhäuser, wo die dann schon deutlich antikommunistisch eingestellt haben oder wo sie zum Beispiel schon an dem Aufstand 1953 am 17. Juni teilgenommen haben und da schon im Gefängnis waren auch Eltern. Und so. Also da gibt es auch unterschiedlich auch Linien natürlich. Bei Hasselbach ist es auch so, dass er dann tatsächlich so Nazi, also solche so Altnazis im Knast kennenlernt. Das gab es sicher auch. Was ich jetzt so generell schildere, ist eigentlich, dass so die so eine latente Unzufriedenheit, also jetzt bei den meisten anderen, so eine latente Unzufriedenheit bei Jugendlichen, die eigentlich erstmal rebelliert haben gegen den Staat und sich dabei vormundet fühlten, auch von der Polizei und den Lehrern und so weiter, dass die sind relativ schnell im Jugendwerkhof oder auch später im Gefängnis gelandet. Und das hat erstmal dazu geführt, dass sich der Frust auf den Staat natürlich gesteigert hat. Und dass man erstmal alles cool fand, was gegen den Staat war. Und das waren dann auch natürlich auch so Skinhead-Hooligan-Kultur. Also einerseits hat sich irgendwas, dass der Gegner wurde dadurch attraktiver, die westlichen Subkultur, und gleichzeitig hat sich so die Haltung gegen den Staat verhärtet. Und das war jetzt per se noch nicht rechts, aber es hat natürlich die Tür nach rechts geöffnet. Also wenn man schon mal den Sozialismus, Staatssozialismus scheiße findet, dann kann es natürlich sich zu antikommunistischen Haltungen, und dann natürlich öffnet es natürlich die Tür auch für rechte Propaganda und für rechte Subkulturen. Und gerade da die Skinhead-Kultur, wie gesagt, auch einen starken Rechtsstrahl hatte seit den Mitte der 80er, war man da dann auch leichter empfänglich. Das heißt, das ist eine Dynamik, die sich da verstärkt hat, auch durch natürlich die Leute, die man im Knast kennengelernt hat, die in der Regel auch nicht die DDR besonders hochgeschätzt haben, die gewissermaßen den Antikommunismus und den Hass auf den Staat verstärkt haben. Und dann, war man umso bereiter, glaube ich, für andere Angebote.
Das heißt, du würdest aber eine Unterscheidung machen zwischen der Generation, von der wir jetzt eben gesprochen haben, also die so in den 60ern, späten 60ern geboren sind, und denen, die dann in der Nachwendezeit sozusagen das Fußballstadion für sich entdeckt haben?
Ja, glaube ich schon, weil erstmal, also zwar aus politischen und auch aus so generationellen Gründen. Also die Leute, die ich erforscht habe, sind generell in sehr stabilen sozioökonomischen Verhältnissen aufgewachsen und Familien auch. Klar war auch, gab es natürlich auch hohe Scheidungsraten in der DDR und es gab da alle möglichen Probleme, aber die sagen, berufliche Sicherheit war gegeben. Es gab jetzt keine Armut in dem Sinne, dass man da irgendwie Angst haben musste um seine Existenz. Und die ganzen Strukturen waren relativ, sagen, stabil, eher so ein bisschen zu stabil für die Leute auch. Dass es so ein bisschen dann langweilig wurde. Aber das war sagen ganz anders als nach der Wende, wo ja alles zusammengebrochen ist, das ganze System, die Eltern oft arbeitslos und dann, was ich, 20% Arbeitslosigkeit in den späten 90ern und so weiter. Also da, das ist sagen eine andere soziokulturelle Struktur, aus denen es entstanden ist und auch politisch. Ich hatte ja gesagt, die erste Generation war es noch gesagt gar nicht rechtsradikal, hat sich gewissermaßen radikalisiert durch unterschiedliche Gründe, in der subkulturellen Entwicklung, aber auch die Konfrontation mit dem Staat. Während diese nächste Generation, die dann sagen in den 90ern dazu kam, ist ja dann gezielt oder wurde ja dann angezogen von einem, der schon als rechtsradikal und global orientiert galt und haben sich gewissen, gerade durch diesen Ruf, das fanden die dann gewissermaßen geil und haben sich dadurch anziehen lassen. Das ist natürlich eine ganz andere Herleitung oder ein ganz anderer Weg auch. Genau, und beim BFC ist es immer interessant, dass diese 90er, die haben aber jetzt nicht so einen starken generationellen Zusammenhalt entwickelt, dass sie sind oft gekommen, aber dann auch schnell, waren auch noch relativ schnell wieder weg, während diese Leute, die ich da beschreibe, sind eigentlich noch bis heute da und das prägen auch noch den Verein bis heute, auch gerade so in den Führungspositionen und das spricht man beim BFC immer von den Alten und den Jungen und die Jungen sind dann aber die Ultras von heute, also die sagen, richtig jung sind und dazwischen, was eigentlich so meine Altersgruppe ist, da gibt es eigentlich relativ wenig. Weil die Leute zwar, wie gesagt, in den 90ern teilweise da aufgetaucht sind, aber auch nicht so lang geblieben sind und deshalb auch ein bisschen dieser Fokus auf die Alten.
Wie würdest du das erklären? Ist das dann so ein Ding, dass die Alten halt die erfolgreichen Zeiten hatten und deswegen mit diesem Verein vielleicht eine andere Verbundenheit haben als jene, die dann nur die tristen Regionalliga-Jahre erleben müssen?
Genau, das spielt sicher eine Rolle, weil einfach dann so gegen irgendwelche Dorfteams dann in den 90ern, fünfte Liga, war man sich einfach nicht mehr attraktiv, außer man hatte schon diese lange Bindung aus den 80ern und so weiter. Das hat sich ja wesentlich dazu beigetragen. Es gibt ja auch andere, deutlich jüngere Fanszenen, zum Beispiel Cottbus oder so, die sind ja erst in den späten 90ern gewissermaßen entstanden. Da ist es genau umgekehrt, die waren vorher relativ unerfolgreich und es gibt kaum ältere, aber die so um die 2000 herum hat sich dann eine sehr aktive Fanszene gebildet, die auch den Verein lange irgendwie geprägt hat, mit Inferno Cottbus und so. Also das ist genau die umgekehrte Entwicklung. Genau, da spielt einfach dieser enorme sportliche Misserfolg der 90er eine Rolle. Und auch, dass eigentlich mehr oder weniger auch viele Fanszenen auch im Osten, auch bei Union war ja da nicht so viel los mehr, in den frühen 90ern auch so ein bisschen zusammengebrochen sind.
Jetzt räumst du mit deinem Buch, glaube ich, eine These ab, die, also ich bin da jetzt in dieser wissenschaftlichen Schiene logischerweise null drinne, aber trotzdem hätte ich gesagt, es ist so meine Wahrnehmung, ist ja auch in Diskussionen oft, dass man so hört, ja, die Kinder müssen ja so oder die Söhne müssen ja so werden oder die Töchter, weil das Elternhaus ja so autoritär unterwegs war und deswegen ist das jetzt die Rebellion und deswegen muss man da jetzt ausbrechen und allen zeigen, was für ein dicker Kerl man ist oder harter Kerl man ist. Eine These, der du deutlich widersprichst, oder?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Schlagrichtung dieses Buches. Also die Idee ist dahinter, dass rechte Leute besonders autoritär gesinnt ist, dass sie besonders angepasst sind. Also das Bild des Fahrradfahrers so nach oben buckeln und nach unten treten ist da so eine Metapher dafür. Und genau, dass der Konformismus ist, wird immer betont, dass besonders konform ist und sich so immer nach unten gebückt, sagen, verhält und dann seine ganzen Frustrationen lebt man dann aus, indem man sich sozusagen so einen Führer als Vaterersatz holt und dann Gewalt gegen Fremde ausübt, um nicht da auszuleben. Das ist sozusagen diese These und die wurde im Bezug auf den Nationalsozialismus entwickelt in den 40er Jahren, 30er, 40er Jahren, wo sie sich auch eine gewisse Relevanz hatte. Und natürlich gibt es auch heute noch solche Milieus, aber das sind ja gerade nicht die Milieus, die ich beschreibe. Also angepasste Milieus gab es natürlich auch in der DDR und gibt es auch noch heute, gibt es auch in rechten AfD-Umfeld und so weiter, aber das Milieu, was ich beschreibe, ist ja gerade ein rebellisches Milieu. Also gerade die Leute, die sich nicht angepasst haben, die deswegen im Gefängnis gelandet sind, die, wenn es in der Klasse seine Diskussion hat, dann eher aufgemuckt haben, die sich gerade nicht einordnen wollten in dieses autoritäre System, was ja die DDR zweifellos war. Und gerade sagen, deshalb, macht es für dieses Milieu keinen Sinn, das sagen die jetzt solche Leute zu denken, die sagen, so ein Autoritarismus-Syndrom haben. Aber komischerweise in der Berichterstattung, gerade aus westdeutscher Sicht, wurden gerade diese Skins, auch gerade die BFC-Skins, immer sehr stark als Paradebeispiel dafür genommen, weil es in so ein Bild gepasst hat, wie man sich den Ostdeutschen vorstellt. Es hatte, glaube ich, auch so eine Entlastungsfunktion, weil man sich selber mehr so als der aufgeklärte 68er, als genau das Gegenteil imaginiert hat. Konnte man sozusagen den Ossi sozusagen da gleichzeitig sozusagen sagen, externalisieren, die rechte Gewalt an so einem Beispiel des Ossis. Und das zeige ich einerseits, wie das sozusagen dieses Bild entstanden ist in den frühen 90ern und sich verfestigt hat, einfach auch durch so eine westdeutsche Dominanz in Medien und Wissenschaft, die hat eine Rolle gespielt. Und wie es aber empirisch eigentlich nicht passt für dieses Milieu, was ich da beschreibe.
Jetzt würde man sich aber die Frage stellen, wenn man das so hört und ne, man hat den Drang, also der Staat drangsaliert dich, du hast eine Ablehnung gegen diesen Staat, man hätte das ja auch anders angehen können, als jetzt dann irgendwie die rechten Weltbildern hinterher zu laufen, hätte man sich ja auch irgendwie in der Umwelt, bei Umweltaktivisten engagieren können, irgendwie, keine Ahnung, bei der Opposition, aber das scheint, also hat es wahrscheinlich gegeben, aber nicht in der Masse, oder? Und wenn nicht in der Masse, warum nicht in der Masse? Weil wäre ja eigentlich das Logische.
Es gab, glaube ich, schon beides auch. Manche von den Alt-Hools, die ich getroffen habe, waren durchaus auch in dieser Friedens- und Demokratiebewegung aktiv. Mhm. Und es gab unterschiedliche Oppositionsmilieus. Also meine Familie ist ja eher aus dieser religiösen Schiene, dieser religiösen Oppositionsschiene, glaubst du auch katholisch und evangelisch nochmal. Dann gab es natürlich auch so innerlinke sozusagen Auseinandersetzungen nochmal im Parteimilieu, also so auch so innerhalb der SED nochmal Leute, die sich anders orientierten als die Parteidoktrinen und dann auch Ärger bekommen haben. Und es gab unterschiedliche Oppositionsmilieus und Subkulturen, aber diese rechte Opposition gewissermaßen, wenn man sie so bezeichnen will, die man vielleicht eher mit den Hooligans und den Skinheads assoziiert, die gab es natürlich auch. Und die war auch natürlich eine DDR-Opposition. Und die war attraktiv auch für viele Jugendliche, aber natürlich auch nicht für alle, die zwar ja auch nicht, sind ja auch nicht alle Skinheads und Hooligans geworden, aber gerade in diesem Fußballbereich war das schon relativ dominant.
Jetzt frage ich mich, du hast diese Interviews in den 2010er Jahren geführt. Und da ist ja sehr, sehr viel Zeit vergangen aus den 80ern, 90ern bis dahin. Und das heißt, man verklärt ja bestimmt auch vieles. Was waren denn Dinge, wo du der Meinung bist, da ist schon viel Verklärung im Spiel? Und wie tut man als Wissenschaftler diese dann aufdecken für sich selbst, für seine Arbeit?
Gut, einerseits natürlich, indem man diese Quellen wie den Fantreff sich anschaut und dann, das ist ja eine Quelle aus der Zeit, den gibt es ja schon seit Mitte 90 auch nicht mehr. Und dann kann man sein, dann sieht man, wie das damals beschrieben wurde, wie euphorisch zum Beispiel diese WM 1990 beschrieben wurde oder auch wie auch ständig sozusagen Gewalt verharmlost wurde, auch Rechtsextremismus heruntergespielt wurde da in diesen Fanzinen, in anderen natürlich auch. Dann kann man es auch kontrastieren noch mit anderen Fanzines, die vielleicht eher aus der Skinhead- oder Hooligan-Ecke nochmal direkter kamen oder auch mit offiziellen Beschreibungen natürlich aus den Medien. Das heißt, einerseits muss man sagen, diese Quellenarbeit an historischen Quellen, das ist ja so eine Standardoperation so von Historikerinnen. Und das Zweite ist, dass man sich natürlich auch die Interviews kritisch anschaut. Erstmal haben natürlich auch viele Alt-BFCler sind, die haben sich ja auch verändert. Sie schauen auch nicht nur romantisieren und verklären auf ihre Jugendzeit, sondern durchaus auch selbstkritisch und haben da auch Entwicklungen vorgenommen. Andererseits sieht man natürlich auch, kann man natürlich auch Sachen hinterfragen, gerade wenn man dann zum Beispiel Stasi, andere Quellen, Stasi oder auch offizielle Quellen, Polizeireporte, Inhaftierungsprotokolle und so weiter. Also da sieht man natürlich auch, dass dann ja die Gewalt, das Ausmaß der Gewalt schon beträchtlich war. Oder ich meine, eine Grundsache ist, glaube ich, dass so die Neonazismus oder das Rechte da ein bisschen heruntergespielt wird. Ich glaube, es ist so ein Grundtenor. Also doch, was man so dem Journalisten oder dem Forschenden nicht so gerne erzählen will, aus verständlichen Gründen. Aber das muss man dann teilweise auch aus anderen Quellen auch rekonstruieren und kannst natürlich auch dann kontrastieren mit den Sachen, die Leute erzählt haben. Umgekehrt ist es aber auch so, dass manche Quellen, gerade auch so staatliche Polizeiquellen, auch große Lücken aufweisen, viele Sachen überhaupt nicht beleuchten, wo man einfach die Expertise und auch die Einschätzung der Leute der Leute aus dieser Zeit auch braucht.
Ein spannendes Learning für mich waren die 79er, also der Fanclub, weil, ja, als jemand, der sich für den DDR Fußball interessiert, bin ich natürlich auch in entsprechenden Gruppen unterwegs und in sozialen Netzwerken. Da kann man diese auch natürlich wahrnehmen und da nimmt man sie aber eigentlich eher so als typische Fans wahr. Und Wenn man sein Buch nicht gelesen hat, könnte man sogar Kunden sagen dazu. Das stellt sich in dem Buch dann ein bisschen anders dar, denn die haben den Slogan staatlich verfolgt seit 1979. Finde ich durchaus ganz ironisch witzig, ehrlich gesagt, diesen Spruch. Aber vielleicht kannst du mal sagen, was steckt in diesem Satz eigentlich so drin, in diesem staatlich verfolgt seit 1979?
Genau, die 79er sind auch so ein bisschen so ein Auffangbecken für diese ganzen Altfans, die jetzt vielleicht so klein sind, dass sie noch eigene Gruppen haben, aber die schon so seit sehr lange dabei sind. Wie gesagt, ungefähr auch so seit 79, seit Ende der 70er so. Dann gibt es also natürlich auch die ältere Generation, die sind jetzt alle schon so um die 60 mindestens. Mhm. Und genau, und die haben diesen Spruch staatlich verfolgt seit 1979 und der ist nicht interessant. Erstmal natürlich, dass sie sich als staatlich verfolgt sehen und deshalb habe ich auch dieses Buch Staatsfeinde gewissermaßen ist auch ein bisschen inspiriert auch von dieser Selbstbezeichnung. Da gibt es ja auch Banner und so weiter. Das ist ja auch ihr Markenzeichen. Und gleichzeitig ist interessant dieses seit 1979, weil es impliziert, dass man einerseits vor der Wende Staatsfeind war, also gegen die DDR, was wir auch vorhin schon besprochen haben, aber dass man sogar auch heute noch Staatsfeind ist. Also die Leute sind ja nicht so, dass sie jetzt alles toll finden an der Bundesrepublik. Sie werden ja auch, wurden ja auch weiterhin verfolgt teilweise, wenn auch nicht mehr so drastisch. Und haben sagen, diese Staatsfeindschaft sich gewissermaßen erhalten. Und genau, das ist, glaube ich, wichtig auch für diese BFC-Fanszene. Und deshalb heißt dieses Buch auch Staatsfeinde.
Da kommt was gerade bei Blog, gerade bei mir was auf, dass du am Anfang des Buches beschäftigst du dich ja auch mit diesem wahrscheinlich eher legendären T-Shirt mittlerweile, weil das kennt wahrscheinlich einfach jeder, der sich mit Fußball-Fankultur beschäftigt, ist mal irgendwann darüber gestolpert oder hat es auch mal irgendwo gesehen. Mein Opa bei der Wehrmacht, mein Vater bei der Stasi, ich beim BFC. Das ist ja letzten Endes das, was du in diesem Buch ja auch so ein bisschen aufarbeitest. Das ist, jetzt würde man wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, ganz viele Außenstehende sagen, genau so ist das und genau so stellen sich das wahrscheinlich auch viele vor. Aber diese Wehrmachtsgeschichte zum Beispiel passt da eigentlich so gar nicht rein, in dem, was du da so aufgearbeitet hast, oder?
Genau, ich glaube, es heißt, bei den Nazis war es eher.
Ah, okay.
Gewissermaßen das Gleiche ist jetzt eine Kleinigkeit. Genau, ich sage jetzt mal, das ist das, genau, ich gucke eigentlich nach den biografischen Mustern und will es jetzt. Verstehe es aber als einen ironischen Kommentar. Also dann die BFCer machen sich damit gewissermaßen über Ethnologen oder Journalisten lustig, die so einfach Stereotype reproduzieren wollen. Und das wollte ich natürlich nicht und habe genauer geschaut und hatte ja schon angedeutet, dass mit der Stasi stimmt schon zum Teil, also ist auch nicht für die Mehrheit und für alle, aber natürlich gibt es dann so eine, gibt es das schon teilweise, dass dann viele Stasi-Eltern haben. Allerdings die Leute, die bei der Stasi waren, wiederum gerade sind ja dann, ist auch diese erste Stasi-Generation natürlich dann ihre Eltern in den 50ern dann gewesen, die waren wiederum sehr selten bei den Nazis. Also diese, das kann man ja an historischen Forschungen ganz, kann man es eigentlich ganz gut belegt, dass das jetzt nicht unbedingt die typische, also bei diese erste Stasi-Generation waren eigentlich keine Nazis, muss man ganz klar sagen, sondern großteils Kommunisten. Und auch diese eher Arbeiterschiene, die, also die aus der proletarischen Tradition kam, aus den also nicht so staatsnahen Milieus in der DDR, auch diese Arbeiterkultur, die war eher SPD, KPD orientiert in den 30ern. Das heißt so, diese Nazi-Schiene ist mal so, es gibt ja vielleicht dieses Bild, ja, jetzt die Rechten von damals oder von heute sind eigentlich so als alte Nazis aus dieser Generation der Weitergabe, stimmt eigentlich nicht. Also gibt es sicher in Einzelfällen immer, aber ich hätte auch ein, zwei Einzelfälle, aber sagen im Muster kann man es eigentlich nicht sagen. Die Eltern waren größtenteils nicht rechtsradikal von diesen, sondern waren relativ, ja, angepasst, größtenteils oder auch distanziert bei also proletarischen Familien, aber sicher nicht neonazistisch ausgerichtet. Das war, glaube ich, in Westdeutschland, gerade im westdeutschen Bürgertum, deutlich weiter verbreitet. Auch weil natürlich viele Nazis dann schon recht früh in den Westen geflohen sind, aus verständlichen Gründen. Genau, also das heißt, da hat man so ein Bild, was, glaube ich, recht wirkmächtig ist, was heute auch ein bisschen die Wahrnehmung prägt. Und es hat auch damit zu tun, dass das Bild so wirkmächtig ist, weil es auch so ein Bild der DDR-Propaganda war. Die DDR-Propaganda hat nämlich die Rechten im Osten immer damit erklärt, dass es sozusagen noch Überbleibsel aus der eigentlich schon fast überwundenen Nazi-Zeit war. Eigentlich hatte man es sehr schön ausgerottet, aber dann gab es diese These, dass sozusagen immer noch so ein paar Reste übrig bleiben und das waren natürlich die alten Nazis, weil anders konnte man es ja nicht erklären, sonst hätte man es ja aus seinen eigenen Widersprüchen, sozusagen aus seinen eigenen Dynamiken erklären müssen. Und da zeige ich, dass das eigentlich, genau, das ist schon auch ein Produkt der DDR war, aus den Widersprüchen und Generationenkonflikten, der dieser Zeit entstanden ist.
Hm. Jetzt bist du, wir sind ungefähr eine Generation.
Jetzt, okay.
Ja, und ich habe mich dann gefragt, dieses ganze Wissen, was du dir für dieses Buch drauf geschafft hast, und man spürt es ja, man merkt es ja, du beschäftigst dich ja unter anderem, wie hieß denn jetzt, ich komme nicht auf den Namen gerade, dieser Film, der, na, wo sie auf an der Ostsee, also das ist, glaube ich.
Ach so, ja, die Glatzkopfbande.
Genau, die Glatzkopfbande, legendärer Film in der Punk-Kult, also in der Punk-Szene, also, ne? Da fängst du ja an, schon dich damit zu beschäftigen. Also du arbeitest die ganze DDR sozusagen, wie gesagt, in 3 Generationen auf. Dieses ganze Wissen, was du dir da angelesen, angelernt hast, wie viel musstest du dir selber so drauf schaffen, als du angefangen hast mit dieser Forschung? Und wie viel war schon da, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel, ne, du hast das ja jetzt über Jahre gemacht, wie viel Arbeit das letzten Endes war?
Ja, ich meine, das klingt jetzt so furchtbar, es hat ja auch Spaß gemacht. Und dann gerade auch dieser Film, die Glatzkopfbande, ist irgendwie
davon
ganz
gehe ich aus.
Irgendwie auch witzig zu schauen irgendwie, weil ja da die sollte ja eigentlich so ein DDR-Propagandafilm sein, die DDR-Leute sehen da total trottelig aus mit ihren Brillen und ihren Hemden, und eigentlich die da verfemt werden sollen, die sind schon eigentlich schon relativ cool. Also das ist irgendwie auch lustig zu sehen, wie dann die Propaganda natürlich gescheitert ist. Und andere Beispiele natürlich auch, wo dann ist so ein Bravo-Artikel, wo dann empfohlen wird, dass die, also Bravo aus dem Westdeutschland dann von 86, wo dann die empfohlen wird, dass die jungen Mädchen lieber Skin-Girls als Punks werden sollen, weil es viel sauberer und es doch super, werdet doch alle Skinheads gewissermaßen. Das sind auch irgendwie interessante Funde, die auch Spaß machen. Und vielleicht generell, also das meiste musste ich mir schon anlesen natürlich. Ich bin zwar in der DDR geboren, 1979, aber habe es jetzt nicht mehr so aktiv erlebt, dass ich das alles so präsent hätte. Aber gleichzeitig natürlich mit meiner Ausbiografie habe ich da schon noch vielleicht nochmal ein besonderes Interesse auch. Was ich, glaube ich, mitgebracht habe, ist, dass ich in so einer Arbeiterfamilie in Ostberlin aufgewachsen bin und mein ganzes Leben Fußball spiele. Also ich glaube, dieses Fußballkultur, Arbeiterkultur, das war mir jetzt nicht komplett fremd. Aber diese ganze DDR-Geschichte mit dem BFC Dynamo und so weiter, der Skinhead-Kultur, das war jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie familiär irgendwie schon kannte oder aus eigener Erfahrung. Das ist dann eigentlich durch die Forschung dazugekommen.
Wie ist das Buch so in dieser wissenschaftlichen Bubble angekommen?
Ja, unterschiedlich, würde ich sagen. Das ist wie bei jedem Buch. Es ist ja kein Buch, was so jedem gefallen soll. Das habe ich schon, weil ich auch so ein paar Positionen attackiere, so die klassische Rechtsextremismus, Autoritarismus-Forschung. Da sind sicher nicht alle so super glücklich darüber. Aber insgesamt muss man, glaube ich, sagen, dass das Buch sehr positiv aufgenommen wurde. Ich mache jetzt auch nochmal eine Lesetour auch nochmal durch Sachsen und Thüringen. Es wird jetzt so von der Landeszentrale für politische Bildung nochmal herausgebracht. Er hat relativ hohe Erfolgszahlen und auch gute Rezensionen, auch viele Rezensionen. Das heißt, es wird generell sehr positiv aufgenommen, aber auch sehr stark in Ostdeutschland rezipiert und weniger in Westdeutschland. Das fällt schon auch auf, weil ich auch, glaube ich, so einen westdeutschen Blick dekonstruiere und das gewissermaßen auch eine ostdeutsche Gegenperspektive aufmache, und das ist natürlich dann auch für Ostdeutsche besonders interessant. Genau. Von daher kann ich eigentlich nicht klagen.
Ich frage das deshalb, weil ich habe natürlich die Tage schon auch geguckt, Podcasts, gibt es schon Podcasts zu dem Thema, warst du schon irgendwo zu Gast, und bin dann über eine Sendung gestolpert vom Freien Senderkombinat, wo auch ein Soziologe zu Gast war, und da wird dein Buch gnadenlos verrissen, ehrlich gesagt. Ich konnte es aber ehrlich gesagt noch nicht lange anhören, weil da doch sehr viel, es war ein bisschen stumpf, finde ich, in den Argumenten. So dass ich es mir dann auch nicht bis zu Ende angehört habe. Ich kann es gerne in die Shownotes setzen, falls das irgendjemand.
Ja, ich kenne das. Das ist von David Begrich. Ich hatte ja erwähnt, dass sozusagen die klassische Rechtsextremismus-Autoritismus-Forschung, da fühlten sich natürlich manche auf den Schlips getreten, und da würde ich ihn schon auch dazu zählen. Allerdings habe ich mich auch, ich habe mich auch mit ihm unterhalten, weil das ist ja auch normal in der Wissenschaft, dass man sich streitet über seine Thesen. In der Wissenschaft ist ja auch immer der wissenschaftliche Streit um das bessere Argument, um die bessere These, wo es gewissermaßen auch dazugehört. Also wenn man in der Wissenschaft sich nicht mehr streitet, dann wird es auch langweilig. Von daher ist es dann völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Und David Begrich war auch bei meiner Buchvorstellung in Magdeburg, und wir haben danach noch im Backstage noch mit ein, zwei anderen zusammengesessen und darüber diskutiert. Und da hat er auch seine Kritikpunkte vorgebracht, die ich nicht teile. Er hat, glaube ich, einen anderen Zugang. Genau, einfach, ich glaube, dieser Autoritarismus, dieser war eigentlich für eine ganze Generation von Forschenden, auch von Linken, gerade auch von Ost- und Westlinken auch, sozusagen sehr prägend biografisch, und die wollen sich sozusagen dieses Weltbild da nicht mehr kaputt machen lassen von mir teilweise. Und dann gibt es nochmal den Unterschied so zwischen eher politikwissenschaftlichen Forschung, die so sehr das Primat, Ideologie und sozusagen Parteipolitik in den Mittelpunkt setzen, und so kulturwissenschaftlich-ethnologischen Forschung, wie ich sie mache, die eher so Subkulturen und Praktiken sich angucken und das politisch vielleicht nochmal anders diskutieren. Von daher gibt es da disziplinäre und auch so theoretische Unterschiede, aber das, genau, das gehört dazu, wenn man so ein Buch schreibt, was auch bewusst auch ein bisschen provozieren will.
Wie ist das jetzt mit dir selbst? Also man kann in dem Buch ja lesen, dass du es, also dass du die BFC Dynamo-Spiele dir durchaus auch zum Spaß angeschaut hast, also aus Gefallen. Ist das heute immer noch so? Und wenn ja, wie geht die BFC-Fanszene jetzt mit dir um, nachdem dieses Buch erschienen ist?
Eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt eine Buchvorstellung, Fanprojekt, die war jetzt nicht so gut besucht, weil es irgendwie auch irgendwie 37 Grad und während der WM war und so, da kann ich auch verstehen, dass da Leute andere Sachen hatten. Aber zu meiner Buchvorstellung, ich hatte ja auch noch andere Buchvorstellungen und auch so die Hauptbuchvorstellung dann im Januar in der Kulturbauerei, da waren auch recht viele da und haben es ganz positiv aufgenommen. Ich bin auch mit einzelnen Leuten noch in Kontakt. War jetzt noch ein, zwei Mal bei Spielen. Also da gibt's sicher auch noch Leute jetzt getroffen. Es gibt unterschiedliche Meinungen natürlich, aber generell würde ich sagen, es ist schon relativ positive Resonanz, auch in der Fanszene selbst. Glaube ich auch so ein bisschen honoriert, dass ich da versucht habe, das relativ differenziert darzustellen. Genau, von daher, genau, ich muss vielleicht kann ich noch erwähnen, dass ich auch noch eine Anschlussforschung mache. Das können wir später auch nochmal diskutieren. Also wo ich jetzt mehr so im Cottbus auch forsche und noch andere Ultras, also Fanszene mir angucke, wo es mehr so diese Ultrasache sehr stark ist. Wo es nochmal ein Buch geben wird, was so sehr in der Gegenwart spielt und sich mehr so diese Ultraschiene anguckt, weniger diese Hooligan-Schiene und da auch nochmal andere Orte, also vor allem Cottbus in dem Fall, in den Mittelpunkt drückt.
Wäre die Frage, was müssten heutige Fanszenen aus dieser Geschichte lernen? Müssen sie überhaupt irgendwas draus lernen? Sollten sie was draus lernen?
Ja, also ich finde, man kann man schon, also erstmal diese es kann man natürlich, das Buch zwar auf zwei Ebenen lesen. Ich glaube, man kann erstmal gucken, es ist eine Geschichte von Subkulturen in Ostdeutschland lesen. Und gerade wenn man sich natürlich für Hooligans, Skinhead, Fußball interessiert. Und dann ist natürlich diese Geschichte des BFC interessant, weil da ganz viele, sagen, Momente auftauchen, die für diese Tradition irgendwie auch wichtig sind, weil es auch irgendwie eine Avantgarde-Position hatte, diese Vereine in den 80ern und 90ern. Und da kann man sozusagen viele auch interessante Quellen, also nicht nur so einen Überblicksdarstellen, sondern auch so interessant, ich hatte ja ein paar auch Sachen auch schon erwähnt, aber so kleine interessante Momente, die auch in der Forschung und noch gar nicht so, glaube ich, präsent sind oder auch in den Büchern, einfach interessante Personen kennenlernen, interessante Quellen und da sozusagen kann man so geführt werden, so ein bisschen durch diese Geschichte der rechten Subkultur in Ostdeutschland, auch wie sich ihre Bezeichnungen ändern, ihre Umgangsweisen und ihre Verhältnisse zum Staat, wie es vor und nach der Wende war, was für Kontinuitäten, was für neue Sachen sich entwickelt haben. Also das ist die eine Lesart, ich glaube, die ist für Leute, die so subkulturell Fußball interessiert sind, glaube ich, schon ganz interessant. Und die andere ist natürlich auch die, was du erwähnt hast mit dem Aha-Effekt, dass man nochmal sieht, dieser Ost-West-Blick, wie eigentlich auf diese Sachen heute geblickt wird in Wissenschaft und Medien, was auch für falsche Bilder sind und woher eigentlich diese Bilder kommen, wie kommt es, dass dann da doch so ein, vielleicht so eine Fehleinschätzung sich verbreitet haben. Ich habe zum Beispiel diesen Song Die Ärzte, dieser Song Schrei nach Liebe, da habe ich zum Beispiel ein Beispiel als ein Aufmacher von so einem Kapitel, wo ja genau diese Autoritarismus-Theorie eigentlich so in so einer kompakter Form so vertont wird. Also deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe, heißt es ja, deine Eltern hatten niemals Zeit für dich, du kannst dich nicht artikulieren, also du bist auch so ein bisschen dumm und so weiter. Also da sagen, und die Ärzte sind sozusagen so ein Beispiel der Mitte der 90er, zum Beispiel, wie eigentlich dieser Diskurs sich so verbreitet hat, der eigentlich so aus der Wissenschaft auch und aus den Medien kam, aber dann auch in den Alltag überging, wo die Leute dann auch dann so geglaubt haben, was da so war das halt mit den Skinheads im Osten, die Eltern haben die halt vernachlässigt und die Väter verprügelt und deshalb sind sie rechts geworden. Und da zeige ich so ein bisschen auch nochmal auf, wie sich da gewisse Bilder verfestigt haben und kritisiere das auch. Und wie gesagt, zeige da andere Erklärungen und Perspektiven auf. Und das ist zum Beispiel auch eine Lesart, sozusagen, die man, glaube ich, die ganz interessant sein kann.
Jetzt sind wir zwei ja schon, ich spreche jetzt für mich, ältere Dudes. Das ist, also wie ist das Image des Vereins heute in Berlin? Also wenn man jetzt so sich die Berliner Landfußballlandschaft anschaut und wir gehen jetzt mal davon aus, man ist 30, vielleicht von mir aus auch noch 40, dann schaut man ja vielleicht oder unter Umständen ja auch anders auf den Verein, als wir zwei das jetzt tun würden aus unserer Geschichte heraus.
Eigentlich so ein bisschen jetzt, ja, ich glaube schon, dass dieses Negativbild schon noch relativ stark auch verhaftet ist. Es gab in letzter Zeit relativ wenig irgendwie Ausschreitungen und Anlässe, wo das jetzt so wieder so aktualisiert wurde. Dadurch ist einfach, oder der Verein ist einfach nicht so medial präsent, jetzt wie Rostock oder Dresden. Dadurch tritt es so ein bisschen in den Hintergrund. Aber generell ist, glaube ich, dieses Bild immer noch relativ verfestigt, gerade so im westdeutschen Leitmedien und so weiter. Mein Buch trägt vielleicht ein bisschen dazu bei, da so ein bisschen zu differenzieren, aber ist ja auch schwer, gegen so eine Diskurse anzuschreiben. Von daher, ja, würde ich sagen, der Verein steht nicht mehr so im Mittelpunkt wie in den 90ern auch noch, wo es dann auch so Spiegeltitelgeschichten darüber gab. Und die Fanszene hat auch an Bedeutung verloren, einfach, muss man auch sagen. Dadurch, das trägt auch dazu bei. Aber generell, so dieser Blick auf Ostdeutschland und die Fanszene, ist ja nicht nur der BFC, sind ja auch andere auch noch, hat sich, glaube ich, jetzt nicht grundlegend verändert. Was sich, glaube ich, aber verändert hat, ist, glaube ich, dass die AfD jetzt nochmal viel erfolgreicher, glaube ich, auf Fanszenen zugeht. Also damals, was ich ja schildere, ist ja eigentlich auch, dass dann neonazistische Gruppen da eine Rolle gespielt haben in den 90ern, aber die auch meistens sehr klein waren, muss man sagen, mhm, und auch nicht sich dauerhaft so etablieren konnten und eigentlich diese große parteirechten Gruppen da einfach nie so richtigen Zugang gefunden haben, also zu Republikaner und so weiter, ja auch nicht so dauerhaft erfolgreich irgendwie in Fanszenen waren. Und was ich jetzt so beobachte, ist eigentlich, dass die AfD so ein bisschen entdeckt, dass man da strategischer vorgehen muss und auch die so ein bisschen die Eigenheiten dieser Fußballmilieus mehr respektieren muss. Und Benedikt Kaiser ist so eine Person, die da das sehr...
Kannst du kurz mehr zu dem erzählen? Genau anschaut. Weil als Mensch, der im Saarland lebt, ist der jetzt sehr weit weg von mir.
Danke Gott, dass die AfD, glaube ich, so das auf dem Schirm hat und da, glaube ich, so was verändert und sich da, glaube ich, mehr diesen Milieus da einfach mehr besseren Zugang mittlerweile findet. Nicht beim BFC unbedingt, aber in anderen Orten, in Cottbus zum Beispiel. Benedikt Kaiser ist nochmal eine interessante Person. Er ist so ein bisschen so ein Rechtsintellektueller, der schreibt über Hegemonie, also so ein Rechts, also der Gramsci, also einen kommunistischen Theoretiker aufnimmt und von rechts liest. Und Gramsci hatte die Idee, wenn man sozusagen die kommunistische Herrschaft oder die Revolution schaffen will, muss man sozusagen eine Hegemonie erreichen. Das heißt, man muss nicht nur die Macht ergreifen, sondern muss auch eine kulturelle Hegemonie. Das heißt, man muss in den Fabriken, in den Zeitschriften und so weiter aktiv sein. Und da hat sich sozusagen so ein rechtes Milieu entwickelt, so ein rechtsintellektuelles Milieu, was es auch schon länger gibt. Das sind, was man so als die neuen Rechten bezeichnet, also nicht mehr die alten Nazi-Rechten, wie es noch Republikaner und DVU waren und NPD, sondern so eine neue Rechte, die dann sozusagen ein bisschen moderner auftritt. Und dieses Milieu war anfangs relativ elitistisch und nicht so sehr an Sub- und Popkultur interessiert und schon gar nicht am Fußball, hatte da auch keinen besonderen Zugang, sondern war eher so eine intellektuelle Rechte. Aber es gibt sagen jetzt diese zweite Generation von diesen intellektuellen neuen Rechten jetzt in Ostdeutschland, vor allem auch wäre das dann Benedikt Kaiser eine wichtige Figur. Und da gibt es sozusagen Leute wie ihn, die sich wirklich auch für Fußball interessieren, die da auch einen Zugang haben und die dann auch sehr stark von AfD-Politikern wie Jean-Pascal Hohm und so weiter gelesen werden. Und genau, da wollte ich nur damit andeuten, dass sozusagen innerhalb des intellektuellen Umfelds und in der AfD sozusagen da jetzt auch ein anderes Verständnis für solche so kulturelle Entwicklungen gibt und sie sich dem mehr annähern und da auch mehr... Ja, sich auch nicht mehr so blöd anstellen wie die alten Nazis. Und das hat sich, da verändert sich, glaube ich, so ein bisschen was gerade. An dem will ich gerade so ein bisschen nachgehen. Mal schauen, was da rauskommt.
Jetzt haben wir sehr viel über das Buch gesprochen. Trotzdem würde ich sagen, wir haben es noch nicht gut beschrieben als solches. Wie würdest du jemanden, der das Buch gar nicht kennt und noch nicht gelesen hat, wie würdest du demjenigen dein Buch nahebringen?
Ja, ich würde jetzt nur noch kurz, auch mal ganz kurz sagen, wie das Buch so ein bisschen aufgebaut ist.
Genau das.
Also erstmal gibt es dann diese Einleitung und dann gibt es diesen ersten Teil, der spielt von den 70ern bis zur Wende 89 ungefähr. Und da wird so die Geschichte der Subkulturen in Ostdeutschland geschildert. Wie gesagt, erst so von diesen, ich bin auch wirklich in der Schule und der Kindheit und dann zeige ich, wie sich in der Jugend sich so radikalisiert, wie sich dann die Hooligan-Skinheads in den 80ern allmählich so herausbildet und wie die dann bestimmte Formen annimmt und so weiter und wie es dann sozusagen am Ende der DDR-Zeit sozusagen dann auch zu Auseinandersetzungen kommt, wie es immer weiter verschärfen. Also das ist sozusagen die eine Schiene, wo ich dann auch ein Kapitel nochmal habe, wo dann auch die Reaktionen des DDR-Staats beschrieben werden, die teilweise sehr, sehr grausam, auch irgendwie amüsant und schräg waren. Und genau, das ist dann der erste Teil des Buches und dann der zweite Teil beschreibt dann die Entwicklung der rechten Subkulturen bis heute. Also wo ich dann nochmal unterscheide zwischen Nazis, Skinheads und Hooligans. Jeder kriegt ein einzelnes Kapitel und ich zeige nochmal die Entwicklung innerhalb der Hooligan, innerhalb der Skinhead, innerhalb der Nazi-Schiene gewissermaßen. Und dann am Ende auch nochmal ein, zwei Kapitel, wo ich nochmal den Umgang damals, also gerade seit den 1990ern bis heute dann mit rechten Subkulturen nochmal kritisch mir anschaue. Das heißt, das Buch ist so ein bisschen zweigeteilt und hat wirklich so diese lange Entwicklung von den 70ern bis in die 2010er Jahre und hat auch immer so ein schreibe sozusagen diese großen Linien, aber mache das immer anhand von kleinen Beispielen und Biografien und veranschauliche das so an konkreten Situationen. Also das ist, glaube ich, so der Grundaufbau des Buches. Und dieses Motiv mit dem Anti-Autoritarismus und dem Staatsfeind ist ein Motiv, was sich so durchzieht, was immer wieder auftaucht und dann so sein mitschwingt. Ich glaube, so kann man es ungefähr beschreiben.
Jetzt komme ich natürlich wieder verspätet um die Ecke, aber also der erste Teil war natürlich für mich der viel spannendere, weil den zweiten habe ich ja sozusagen selbst miterlebt, also von daher, aber dieses in der DDR-Zeit, wir haben vor uns darüber gesprochen, du hast mit den hast in Stasi-Unterlagen geschaut, du hast in Polizeiberichte geschaut, du hast in den Fanzines gelesen, du hast Archive besucht, DDR-Fußball-Fankultur aufgearbeitet in, also ne, was hast du da so, also was hast du dazu erforschen können? Weil das ist so ein Thema, das gibt's irgendwie. Frank Willmann hat natürlich schon ein paar Bücher dazu veröffentlicht, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, das Bild ist noch nicht so ganz rund, meiner Meinung nach, was das Thema betrifft. Ist der BFC da vielleicht, also ist der BFC da nochmal anders, wie vielleicht anderswo in der DDR? Oder ist es eigentlich nur ein Beispiel, also sind deine Beispiele, die du sozusagen ausgegraben hast oder mit denen du dich beschäftigt hast, stellvertretend für andere in der DDR?
Genau, es gibt ja schon noch relativ, also genau, Frank Willmann hast du gut erwähnt, der hat jetzt viel zum Ostfußball gemacht, den kenne ich natürlich auch ganz gut, war ich auch im Austausch mit und auch zum BFC Dynamo selbst, auch zur Union. Das waren natürlich auch wichtige Quellen. Was jetzt, glaube ich, in meinem Buch ist schon nochmal mehr, dass es dann natürlich diese Fankultur beschreibt, aber sie nochmal sehr, vielleicht so eine, mehr so eine Gesellschaftsanalyse mehr stärker betont und auch gerade auch im Blick auf so theoretische Deutung da versucht nochmal so andere Argumente zu schaffen.
Ja, ich picke gerade raus dann, ne? Also das, was ich jetzt, wovon ich jetzt spreche, da muss man dazu sagen, für die HörerInnen, die das Buch nicht gelesen haben, ich picke gerade bewusst kleine Sachen raus. Aus dem großen Buch, aus dem großen Bild.
Genau. Ich fand es wenn man sich für Fankultur interessiert, ist der BFC einfach mega interessant. Also gerade für ostdeutsche Fankultur war ja natürlich so eine spezielle Position. Einerseits war es der erfolgreichste Verein, im Prinzip zehnmal in Folge ostdeutscher Meister, auch Rekordmeister gewissermaßen des Bayern München des Osts. Also er hatte da eine herausgehobene Position und er hatte natürlich auch dieses Image, von dem wir ja schon geredet haben, gerade auch mit der Stasi und so weiter. Und gleichzeitig war es aber auch so ein Nukleus, so ein Avantgardeort, wo sich eigentlich das, was dann die Hooligan-Skinhead-Kultur wurde, sehr stark herausgebildet hat. Und viele Entwicklungen, die in diesem Bereich prägend waren, haben dann BFC Dynamo stattgefunden und irgendwelche Leute vom BFC waren da irgendwie dabei. Angriff auf die Zionskirche hatte ich ja zum Beispiel erwähnt, auch BFC-Fans, die das gemacht haben. Das heißt, wenn man so eine Geschichte dieser Hooligan-Skinhead-Kultur in Ostdeutschland erzählen will, dann ist es, glaube ich, ganz gut, den BFC als Beispiel zu nehmen. Natürlich kann man damit nicht alles erzählen, aber man will ja auch sagen, mein Buch muss ja auch irgendwie überschaubar sein und muss ja auch irgendwie, da hat der BFC, glaube ich, eine herausragende Avantgarde-Funktion in den 80er, 90ern für Ostdeutschland gespielt. Und dadurch lässt sich vieles, natürlich nicht alles, irgendwie auch darüber erzählen. Und dadurch ist es irgendwie interessant, auch in der Widersprüchlichkeit. Das hat nämlich gerade sozusagen im Bauch des Staatssozialismus dann sozusagen sich so eine rechte Hooligan-Szene herausbildet. Das ist ja erstmal irritierend, das muss man erstmal verstehen. Dass da heute gleichzeitig ehemalige Stasi-Söhne und rechte Hooligans sozusagen immer auch noch zusammen sind, auch befreundet sind, zusammen irgendwie verkehren und so weiter, das ist ja auch irgendwie ungewöhnlich. Also da gibt es verschiedene Sachen, die einfach so auf den ersten Blick irritierend sind, die diesen Fall aber natürlich irgendwie auch spannend und interessant machen.
Aber ich habe so das Gefühl, der BFC ist auch so subkulturell. Also Andreas Gläser zum Beispiel, der Autor, oder? Ja, ich nenne ihn jetzt mal Autor, Fanziner, der ja auch eine wunderbare Schreibe hat, also sein Buch Der BFC ist Schuld am Mauerbau heißt, glaube ich, genau, was jetzt nochmal neu erschienen ist, also kann man sich jetzt wieder bestellen, ist ja zum Beispiel auch wieder so eine Type, also ich habe so das Gefühl, der BFC hat ganz viele Typen produziert, oder? Oder ist es genau, nur, weil die mehr im Licht stehen sozusagen, weil man sich halt damit mehr beschäftigt hat. Aber ich habe so das Gefühl, es sind irgendwie, wenn man es so drüber schaut, viele Typen dabei.
Ich glaube, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, bei Union gab es auch einige schräge, herausragende Typen, würde ich jetzt vermuten.
Ja.
Und ich glaube generell, dass, glaube ich, in dieser ostdeutschen Fußballkultur, hatte ich ja erwähnt, dass da eher so die Leute gelandet sind, die so ein bisschen unangepasst waren, die nicht so ganz, sozusagen, konformistisch waren, die so ein bisschen eigensinnig waren. Das erste Kapitel heißt ja auch Eigensinn, sozusagen, auch diese ein bisschen rausgefallen sind. Und da, genau, und das ist, glaube ich, so, da findet Also das hängt, glaube ich, damit zusammen, auch generell so mit diesem ostdeutschen Oppositionsmilieu, könnte man es ja auch nennen, plus dann noch ein bisschen diese innerstädtische Arroganz und der Hedonismus, der so mit so Berlin-Mitte auch verbunden war, auch so dieses ganze subkulturelle, was da dran hing, das Projekt war ja auch nicht bei allen Vereinen sozusagen so stark, von daher auch durch die Verbindung zu West-Berlin war man so ein bisschen auch ein bisschen auf dem neuesten Stand. Viele hatten ja auch Verbindung zu Westdeutsch, also West-Berliner Skinheads und so weiter. Dadurch hat man sozusagen auch einfach mehr mitbekommen. Genau, und dann war ja auch der Prenzlauer Berg, wo ja die Fanszene so größtenteils war, ja, war auch so ein Ort für Aussteiger und Sonderlinge so ein bisschen gewesen, wenn man den Schilderungen glaubt. Von daher, ja, stimmt es schon irgendwo. Aber gleichzeitig ist, genau, der ist der BFC, glaube ich, da ein bisschen was Besonderes auch, aber gleichzeitig gibt es auch diese ähnliche Entwicklung auch bei Berner Verein.
Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Frank Willmanns nächstes Buch beschäftigt sich ja mit dem Prenzlauer Berg, wie er hier in diesem Podcast erzählt hat. Von daher,
mit der Literatur.
Genau. Ich hätte noch 3 Schlussfragen. Und zwar, welche?
Okay, gleich 3.
Ja, sie gehen immer in dieselbe, also ne, sie erbauen sich gleich auf. Also, welche einfache Erzählung über rechte Subkulturen im Osten würdest du nach deiner Forschung am liebsten korrigieren?
Es gibt da paar grundsätzliche Thesen aus den 90ern noch, der Modernisierungsverlierer oder der Vaterkomplex, die sehr auf so, auf Thesen runterbrechen, der Vater war zu brutal oder die Familie irgendwie nicht, einfach nur arbeitslos, und das sind so Thesen, die haben sehr stark die Debatte der 90er und auch der 2000er geprägt, auch dann die Rechtsextremismus und die Autoritarismusforschung, die daran anschließen, und das sind so Motive, denen ich stark widerspreche mit Blick auf dieses Milieu, was ich da beschreibe in der Spät-DDR.
Welche einfache Erzählung über den BFC Dynamo würdest du korrigieren?
Was ich korrigieren würde, ist einerseits, dass man dieses Milieu als sehr homogen versteht. Was ich zeige, ist eigentlich, dass es sehr, sehr unterschiedliche Gruppen gibt. Ich hatte schon erwähnt, Ex-Stasi und Alt-Hooligans und so weiter sind nicht immer das Gleiche. Auch linke und rechte Gruppen im Verein. Also das würde ich korrigieren. Und auch, dass es da keine Entwicklung stattgefunden hat. Ich zeige schon auch, dass da eine starke Neonazi-Hooligan-Gewalt-Sache stattgefunden hat, vor allem in den späten 80ern, frühen 90ern. Aber dass es da auch Wellen sozusagen gibt. Die 70er waren ganz anders, die 2010er sind jetzt auch relativ anders, und dass man auch dieses Milieu sozusagen, dass es da auch Entwicklungen gibt, generationelle, subkulturelle und so weiter, politische, und dass man dem auch weiter, dass man dem gerecht wird, historisch und auch in der Gegenwart, das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig.
Mhm. Und jetzt, die letzte Frage ist zwar vom Thema her vielleicht nicht ganz treffend zum Buch, aber nichtsdestotrotz kennst du dich ja damit aus und hast über das Buch wahrscheinlich auch sehr viel darüber gelernt. Welche einfache Erzählung über Fankultur würdest du korrigieren?
Also bei der Fankultur, einerseits natürlich, dass man differenziert auch zwischen unterschiedlichen Generationen, also früher Hooligans, heute Ultras, das ist auch sehr, die sind jetzt teilweise sehr unterschiedlich ausgerichtet, und dass man auch diese Frage der Gewalt nochmal sehr stark in dem Kontext behandelt. Wo findet welche Gewalt statt? Ist sie politisch? Ist sie subkulturell? Wie artikuliert sie sich? Also, dass man dem weiter nachgeht, weil es eben auch eine Frage ist, die natürlich gerade so im Umgang mit Fankultur eine wichtige Rolle spielt. Und da kann man aus meinem Buch, glaube ich, schon ein bisschen was lernen.
Ganz herzlichen Dank für die 3 Schlussfragen. Jetzt noch die Frage, wo können HörerInnen dein Buch kaufen?
Ja, ich glaube eigentlich überall. Es gibt ganz normal so im Buchhandel, aber es gibt ja jetzt auch, hatte ich erwähnt, diese Ausgabe der Landeszentrale für politische Bildung, die es in fast, glaube ich, allen ostdeutschen Bundesländern gibt. Und da gibt es, glaube ich, sehr billige Ausgaben für 2-3 Euro oder so. Das ist natürlich auch sehr willkommen, das zu holen.
Mhm. Das heißt, für alle Menschen, die im westdeutschen Raum wohnen, vielleicht kennt ihr ja jemanden im Osten, der euch dieses Buch bestellen kann für günstig. Ansonsten findet ihr den Link zum Verlag in den Shownotes, und wie immer gilt, bitte, bitte den Link benutzen, nicht bei Amazon etc. pp., denn ja, das wisst ihr ja selbst. Muss ich euch jetzt nicht groß erklären, warum. Genau, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Stefan, ganz, 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 ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und mir Rede und Antwort gestanden hast.
Ja, danke auch. Mach's gut.
Das war der Hörfehler mit Stefan Wellgraf. Wir haben über sein Buch Staatsfeinde gesprochen, über rechte Subkulturen in Ostdeutschland, über den BFC Dynamo, über Fankultur, Staat, Gewalt und Erinnerung. Mir war wichtig, nicht einfach das bekannte Bild vom BFC noch einmal zu erzählen, sondern zu fragen, was dieses Bild verdeckt. Den Link zum Buch, weitere Hinweise und alle Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Hörfehler gefällt, unterstützt den Podcast gerne, teilt die Folge oder empfehlt sie weiter. Das hilft sehr. Danke fürs Hören, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Fußball ist nie nur Fußball.